Nach 8 Monaten Untersuchungshaft ist der Gerichtsprozess meiner Oma vorbei. Ihr Urteil ist rechtskräftig. Sie ist jetzt offiziell eine Kriminelle in der DDR. Und als verurteilte Straftäterin muss meine Oma in ein Gefängnis. Dort soll sie noch 2 Jahre bleiben. Sie weiß nicht, wohin es geht. Sie wird ohne Erklärung einfach in einen Zug gebracht.
Und in dem Zug waren erstmal Milchglasscheiben, du konntest nicht rausgucken. Und dann auch keine normalen Abteilungen in diesem Waggon, muss ich sagen. Nicht? Das war ein Waggon. Das waren ganz kleine Kabinchen mit 4 Holzklappsitzen. Und dann noch unterm Fenster auch noch ein Holzklappsitz. Also es war für 5 Personen Platz drin, wir waren aber 7.
Sie kommt aus der monatelangen Haft, die meiste Zeit davon in Isolation, plötzlich in einen überfüllten Waggon eines Zuges, voll mit lauter verurteilten Verbrecherinnen. Wie in Rostock bekommt sie von der Außenwelt aber nicht viel zu sehen und sieht deswegen nicht, wohin sie fahren. Manche Frauen müssen sogar zwischen den Beinen der anderen liegen, so eng ist es. Der Zug hält immer wieder stundenlang an und fährt dann weiter. Über Tage hinweg geht das so.
Und wie war das für dich? Du warst ja vorher die ganze Zeit eigentlich alleine, die größte Zeit.
Ja.
Und auf einmal und ganz dicht so viele Leute.
Dieser Trubel.
Ja.
Ja. Gerade während dieser Fahrt durch die ganze DDR hatte ich enorme Migräne. Und wir kriegten auch kein Essen rein. Wir kriegten immer nur Bonbons, damit wir nicht in Unterzucker kommen.
Kein Essen über den Tag?
Nein.
Okay.
In dem Zug nicht.
Der Zug steuert mehrere Untersuchungshaftanstalten in der DDR an und sammelt nach und nach weitere verurteilte Frauen ein. Irgendwann bekommt meine Oma dann doch mit, wo die Reise hingeht. Denn für manche Frauen ist es nicht die erste Fahrt mit dem Zug. Sie begrüßen sich wie alte Freundinnen.
Was, du bist auch schon wieder drin? Toll, dann hoffentlich treffen wir uns in Hoheneck. Also tschüss bis in Hoheneck. Die freuten sich schon riesig. Auf Hoheneck, weil der rote Ochse in Halle wahrscheinlich noch schlimmer war.
Oh Gott.
Hoheneck, das liegt im Erzgebirge in Sachsen. Sie ist angespannt und natürlich gestresst. Ein neuer Ort, neue Regeln, neue Mitgefangene. Dieses Mal sind auch Schwerverbrecherinnen, wie zum Beispiel Mörderinnen, dabei. Und Oma Gunni ist jetzt mittendrin.
Die Polizisten da mit ihren Schäferhunden und mit Maschinengewehr holten uns alle ab. Und dann drehst du auch irgendwann durch oder wirst aggressiv. Oder du wirst dann nach Waldheim gebracht in die Nervenanstalt, wo du dann hier in diese Zwangsjacke kommst. Und ich sage, was ist mit deinen Oberschenkeln los? Also vom Knie bis zu den Pobacken. Dunkel, blau, rot, geschlagen.
Ich bin Luise. Und ich reise mit meiner Oma Gunni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR. In der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten. Und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma Lass Reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Und das hier ist Folge 7. Der Weg in die Freiheit. Meine Oma und ich sind zurück in ihrer Wohnung in München. Seit unserer gemeinsamen Rostock-Reise sind ein paar Wochen vergangen. Zeit, in der wir beide nochmal durchatmen konnten und uns innerlich für das letzte, schwere Kapitel wappnen, bevor sie in die Freiheit kommt. Ihre Zeit im Frauengefängnis Hoheneck. Fast 2 Jahre hat sie hier hinter Gittern verbracht.
Und ich war ja schon mit dir in Hoheneck, da ist man mit der Tram ja nach Stolberg gefahren. Ihr seid dann quasi mit der
Grünminna
also dorthin gefahren. Und dann hast du auch quasi das Gefängnis erst gesehen, als du rausgekommen bist. Weil ich weiß noch, als ich hingefahren bin mit der Tram, ragt ja auch diese komische Gefängnisburg über Stolberg da so drüber.
Das habe ich nicht gesehen.
Das hast du alles nicht.
Nein, man hat nicht rausgucken können.
Ich war vor ein paar Jahren schon mal mit meiner Oma an diesem Ort. Es ist eine alte Gefängnisburg, gehört zu Stolberg und ragt auf einem Berg über die kleine Stadt. Und das sieht wirklich bedrohlich aus. Als hätte man sich das genauso überlegt, um die Menschen einzuschüchtern. Nachdem meine Oma also tagelang in diesem überfüllten Zug unterwegs war, kommt sie im November 1973 erstmal in Chemnitz an.
Die Polizisten da mit ihren Schäferhunden und mit Maschinengewehr holten uns alle ab. Und da wurden wir dann sofort an Handschellen immer zu zweit zusammengeschlossen und gingen da eben vor den Leuten, die da auf den Bahnsteigen standen. Gingen wir dann da in Handschellen lang, da habe ich auch gedacht, was die wohl denken, was wir für Verbrecher sind.
Männer mit Maschinengewehren führen meine Oma durch den Bahnhof in Chemnitz. Sie trägt da wieder die Klamotten, in denen sie verhaftet wurde. Also, ihr erinnert euch vielleicht. Der super unauffällige Winteranzug aus Pelz.
Ein südamerikanischen geschorenen Boinolam, das ist, oh Gott, ist ein wunderbar grauer mit einem Nerzkragen.
Der Auftritt hat vermutlich seinen Eindruck hinterlassen. Nicht nur bei den Leuten in der Stadt, sondern auch bei ihren Mithäftlingen. Aber innerlich hat meine Oma natürlich Angst. In Chemnitz werden sie und die anderen Frauen wieder in den Laderaum von Polizeitransportautos gesteckt und nach Stolberg gebracht. Und als meine Oma aussteigen muss, steht sie plötzlich im Außenhof der Gefängnisburg Honeck. Sie sieht ein rotes, riesiges Backsteingebäude mit Stacheldrahtzaun, einer 7 Meter hohen, alt aussehenden Mauer und einem großen Eisentor. Dahinter hört sie bellende Hunde. Wärterinnen warten bereits auf die Neuankömmlinge und führen sie in das Gebäude. Meine Oma muss sich wieder komplett nackt ausziehen und bekommt gebrauchte Kleidung. Eine alte Bluse der FDJ, der staatlichen Jugendorganisation in der DDR und eine Nummer.
54, 95 war meine Nummer.
Das Gefängnis ist modrig und alt. Also wie so eine Mittelalterburg. Ganz düster und dunkel fühlen sich die Räume an. Da reihen sich Hochbetten an Hochbetten. Und einfach überall sind Frauen.
Alles junge Frauen, die auf den ersten Blick eigentlich erstmal sympathisch waren. Eine war dabei, die war so eine ganz kräftige, die konnte Karate. Und die war schon ein bisschen gefährlich, aber ich fand das abenteuerlich. Ich habe das eigentlich auch faszinierend gefunden, mal solche Leute kennenzulernen.
Da ist sie wieder. Meine Oma, die sich nicht unterkriegen lassen will. Die zu mir immer sagt, Luise, ich bin nicht Opfer, ich bin Überlebende. Und trotzdem, viele Menschen auf engem Raum, das ist für meine Oma erstmal total ungewohnt. Sie war ja in Rostock die meiste Zeit alleine eingesperrt. Und obwohl ihr der soziale Kontakt natürlich wieder gut tut, merkt sie auch schnell, sie ist unter Straftäterinnen.
Da waren so raffinierte Diebinnen dabei, die klauten ja sogar noch in Haft. Also den einzigen Pullover, den mir da zugeteilt wurde, der war weg, gleich am Anfang. Und meine 2 Kaffeekannen, die riesigen, also so kniehohe Kaffeekannen aus Emaille, die ich immer holen musste für meine Zelle, die waren im 0, nichts ausgetauscht. Da hatte ich plötzlich eine, da lief unten der Kaffee raus.
Als meine Oma bei den Wärterinnen nach einer neuen Kanne fragt, bekommt sie dafür nur Spott.
Ja, wissen Sie denn nicht, wo Sie sind? Sie sind hier doch unter Kriminellen, also unter Dieben. Passen Sie doch gefälligst auf Ihre Kannen auf.
Unter Kriminellen. Was das genau bedeutet, merkt meine Oma in den nächsten Tagen. Andere Gefangene erzählen ihr, dass manche Frauen wirklich Schlimmes verbrochen haben. Eine soll ihren Partner getötet haben, andere ihre Kinder. Manche rauchen im Zimmer und unterhalten sich viel. Es gibt keine Privatsphäre. Und wenn meine Oma im Hochbett liegt, kriegt sie auch mit, was im Bett darunter passiert.
In der untersten Etage lag ein lesbisches Pärchen. Das ging die ganze Nacht, haben die mich durchgeschaukelt.
Also, ihr hört schon, es ist praktisch immer irgendwas los. Zeit, mal in Ruhe für sich zu sein, gibt es da quasi nie.
Und wie sah so ein typischer Gefängnisalltag aus? Also was war so der Tagesplan, wenn du jetzt einfach so, man steht auf um wie viel Uhr? Gab es immer eine selbe Uhrzeit?
Da haben wir in 3 Schichten gearbeitet zu unterschiedlichen Zeiten und wir hatten keine Uhr.
Okay.
Wir hatten Lautsprecher in der Zelle und da wurde durchgesagt, eben Kommando so und so, fertig machen zur Arbeit.
In Hohenegg muss meine Oma 6 Tage pro Woche in der Schneiderei Schicht arbeiten. Das ist richtig harte körperliche Arbeit.
Wir haben viel Bettwäsche, Nachthemden und sowas genäht für einen Export im Westen.
Solche Zwangsarbeiten sind in DDR-Gefängnissen normal gewesen. Und viele Produkte, die dort angefertigt worden sind, wurden an westliche Unternehmen verkauft. Und an sich ist das auch erstmal gar nicht so außergewöhnlich. Also auch heute noch gibt es an Gefängnissen in vielen Bundesländern eine sogenannte Arbeitspflicht. Und einige Unternehmen kaufen dort hergestellte Ware auch immer noch ein. Heute sind die Lebensbedingungen in den Gefängnissen aber natürlich nicht mehr so schlecht wie damals. Und meine Oma war sowieso schon grundsätzlich ungerechtfertigt eingesperrt. Also in DDR-Gefängnissen wurden viele Menschen zur Arbeit gezwungen, weil sie zum Beispiel einfach nur eine andere Meinung geäußert haben oder wie meine Oma einfach nur raus aus der DDR wollten. Sie wurden also für Dinge verurteilt, für die man in echten Demokratien gar nicht erst ins Gefängnis gekommen wäre. Wer die Waren trotzdem gekauft hat, hat damit quasi das ungerechte System unterstützt. Natürlich wussten Unternehmen oft nicht, wie genau die Waren produziert worden sind. Aber es gab schon Hinweise. Zum Beispiel hat IKEA in einer Studie im Jahr 2012 selbst erklärt, dass Vertreter des Unternehmens von der Möglichkeit gewusst hätten, dass politische Gefangene an der Herstellung beteiligt waren und dass der Konzern in den 80er Jahren trotzdem Waren in der DDR eingekauft hätte. Das ist ziemlich durch die Medien gegangen. In ihrer Zwangsarbeit musste meine Oma erst Bettwäsche für den Westen nähen, später dann musste sie im sogenannten Lumpenkommando Häftlingskleidung aus alten, schmutzigen Uniformen nähen. 6 Tage jede Woche.
Und gab es Sonntag ein anderes Programm? Hatte man sonntags frei?
Sonntag wurde geduscht. Wir mussten ja auch samstags arbeiten. Ne? Mhm. Also das, wir hatten nur den Sonntag, ein kleines bisschen Erholung und dann war eben Duschen angesagt. Das bedeutete eben, dass sie eben zellenweise wurde immer eine Gruppe rausgeholt und dann ging es über den Außenhof in den tiefen Keller runter. Kein Kellerfenster drin, keine Lüftung und da waren eben ein paar so Blechduschen, ja. Ne, so feste.
Meine Oma sagt, politische Gefangene wie sie hätten es auch in diesen Situationen oft besonders schwer gehabt.
So haben sie dann auch tyrannisiert, dass sie dann nur das kochende Wasser eingestellt haben, dass es dampfte und wir standen, konnten uns gar nicht mehr sehen im Dampf, konnten uns auch nicht duschen.
Weil es zu heiß war?
Konntest du nicht runtergehen und haben die gelacht und haben uns wieder abgeführt. Das war dann wieder für eine Woche mit diesen ekligen Stoffen.
Für die Arbeit bekommt meine Oma 7,50 Mark im Monat. Und das auch nur, wenn sie ihr volles Arbeitspensum schafft. Also zum Beispiel eine bestimmte Stückzahl, die sie produzieren musste. Das war aber oft so viel, dass es kaum zu schaffen war. Also meine Oma hat zum Beispiel nie die 100% im Monat geschafft. Und von dem bisschen Geld, das sie dafür bekommt, musste sie sich die grundlegendsten Dinge kaufen.
Davon konnte ich mir vielleicht Seife kaufen oder Zahnpaste oder Creme. Aber nicht alle 3 Sachen. Ich war also unterm Existenzminimum.
Auf ihr normales Konto zugreifen, um Geld abzuheben, das durfte meine Oma natürlich nicht. Sie konnte sich so wenig leisten, dass sie sich manchmal statt Hautcreme Fett vom Essen ins Gesicht geschmiert hat, weil ihre Haut so rissig war. Interessant finde ich, dass meine Oma sagt, dass es ihr gesundheitlich in Hohenegg trotzdem etwas besser ging als in der U-Haft in Rostock. Für mich zeigt das, was für einen krassen Einfluss Isolation und Einsamkeit auf den Körper und die Seele haben muss. Trotzdem, auch in Hohenegg hatte sie mit verschiedenen Erkrankungen zu kämpfen.
Ansonsten hatte ich eben nur mich angesteckt mit Fußpilz. Das war schlimm. Da kriegte ich auch so einen anaphylaktischen Schock, nennt man das, wenn der Fußbild eben so stark wird, dass du dann plötzlich total verquollen bist. Das hatte ich mal. Und dann,
weil sie dir kein Mittel dagegen gegeben haben?
Ja.
Oh, mhm. Krass.
Obwohl ihre Zeit in Hoheneck echt hart war, erzählt meine Oma aber tatsächlich auch, und das finde ich schon erstaunlich, von schönen Momenten dort. Und das liegt vor allem daran, dass sie dort echt gute Freundinnen gefunden hat, als sie in eine andere Zelle verlegt wurde.
Da waren wir ja eine ganz tolle Truppe, also alles sympathische Frauen. Da haben wir uns sehr gut verstanden, war auch nicht zu groß die Zelle.
Eigentlich alle Freundinnen, die meine Oma in ihrer Haft in Hoheneck kennengelernt hat, wollten aus der DDR fliehen und sind dabei erwischt worden. Mit einigen von ihnen ist meine Oma heute noch befreundet. Und was sie mit denen so gemacht hat, finde ich, klingt manchmal schon ein bisschen nach so Gefängnisgangs aus Filmen. Also zum Beispiel gibt es eine Story, da hat sie mit den anderen zusammen heimlich in der Zelle Alkohol gebraut.
Ja, Rotwein. Hätte ich ja nie für möglich gehalten, dass sowas geht. Ja, das war natürlich streng verboten. Und wir hatten auch in der Zelle nur einen primitiven Wascheimer. Und da wurde Wasser, Brot, Marmelade, ein bisschen Zucker. Jeder opferte ein bisschen Marmelade, ein bisschen Zucker von dem Kontingent, was wir in der Woche kriegten. Und dann gärte das. Und dann war, man schmeckte kaum Alkohol, aber man hatte das Gefühl, man konnte das eben so ein bisschen trinken.
Meine Oma findet auch Verbündete unter den Verbrecherinnen, die zum Teil schon lange im Gefängnis sitzen. Die Kriminellen sind in Hoheneck tatsächlich weit in der Überzahl. Also die Insassinnen, die nicht aus politischen Gründen eingesperrt worden sind wie meine Oma, sondern tatsächlich Straftaten begangen haben. Viele von ihnen respektieren meine Oma, weil sie ihnen zuhört und sie nicht verurteilt. Anders als viele andere politische Gefangene. Die hätten nämlich auf die anderen Häftlinge herabgeschaut, sagt meine Oma, weil die ja wirklich was verbrochen haben. Meine Oma hat das aber nicht so interessiert, außer es waren eben wirklich schlimme Verbrechen.
Ich dachte, ich bin doch kein Richter, keine Richterin. Ich bin zu denen freundlich.
Und dass sie sich mit denen gut stellt, hilft ihr immer wieder. Sie kann einer Freundin aus ihrer Zelle zum Beispiel Zigaretten beschaffen. Sie weiß, wen sie fragen muss. Und zwar die Verbrecherinnen, die schon lange im Gefängnis sitzen und deswegen gut gestellt sind mit den Wärterinnen, mehr Lohn bekommen und sich dadurch mehr Zigaretten kaufen können.
Habe ich gesagt, man kannst du mir nicht Zigaretten besorgen. Ich muss unbedingt für heute noch der Ilse Zigaretten besorgen.
Weil ohne Zigaretten wäre ihre Freundin Ilse immer so ein bisschen, wie meine Oma sagt, unausstehlich geworden. Und hier mal ganz kurz ein echt absurder Fact nebenbei. Mit diesem Bruder von Ilse, ein Schauspieler, stand ich in Dresden per Zufall auf der Theaterbühne. Meine Oma, die wie jedes meiner Stücke natürlich gesehen hat, kam nach der Aufführung mit dem Programmheft zu mir und hat gesagt, der hat doch denselben Nachnamen wie Ilse. Manchmal gibt es wirklich absurde Zufälle. Jedenfalls, meine Oma findet also irgendwie ihre Rolle im Gefängnis. Und an Weihnachten organisieren sie als Zellengemeinschaft sogar heimlich eine kleine Theatervorführung. Eine Frau singt klassische Lieder vor, eine andere sagt Gedichte auf Sächsisch auf.
Und die hatte sich dann wie eine Athenerin in so ein weißes Bettlaken so umgelegt. Da sah sie aus wie Pallas Athene und stand auf dem Stuhl. Also die war hochbegabt. Die konnte ganz tolle Sachen machen.
Und irgendwann zu der Zeit erfährt meine Oma dann noch etwas, das sie aufhorchen lässt. Es ist nämlich so, aus manchen Zellen in Hoheneck kann man die Fenster von einem ganz bestimmten Stasi-Büro sehen. Und in diesem Büro brennt abends manchmal noch länger Licht. Man erzählt sich unter den Häftlingen, dass immer, wenn dort Licht brennt, bedeutet das, dass eine Person bald freigelassen wird und in den Westen gehen darf. Also, dass da wirklich irgendjemand Papierkram erledigt, der mit den Freilassungen zu tun hat. Das erinnert meine Oma an ein Gerücht, das sie schon vor der Haft gehört hatte, dass die Bundesrepublik im Westen wortwörtlich Leute aus dem Gefängnis und aus der DDR freikauft. Und da scheint was dran zu sein, weil manchmal werden Frauen tatsächlich vom Gefängnispersonal aufgerufen und kommen nicht wieder. Später lassen sie von Verwandten geheime Codes in Briefe einbauen, die den Insassinnen in Hoheneck verraten sollen, sie hat's geschafft. Sie ist tatsächlich im Westen.
Und da jubelten wir natürlich. Da hörtest du aus mancher Zelle schon Lieder so wie »O du wunderschöner deutscher Rhein« und solche Lieder.
Es sind aber wirklich nur wenige Personen, die so auserwählt werden. Und meine Oma, die möchte nicht hoffen. Das hat sie mir auch genauso erzählt. Denn ihre Angst war zu groß, enttäuscht zu werden, wenn es nicht klappt. Deswegen versucht sie, an diese Möglichkeit erst gar nicht zu denken. Nach diesem ersten Weihnachten, also 1974, wird meine Oma plötzlich aufgerufen. Sie arbeitet an diesem Tag eine besonders harte Schicht, näht Fahnen für politische Ministerien in der DDR. Und da fängt sie nach der Schicht eine Gefängniswärterin ab, die sagt, meine Oma soll ihr folgen.
Ich war eigentlich schweißgebadet. Ich musste da gerade diese Riesenfahnen legen mit einer Kriminellen zusammen, die 100% schaffen wollte.
100% schaffen heißt, sie wollten so viel arbeiten, dass sie volles Gehalt gezahlt bekommen, was ja eben quasi unmöglich war.
Ich war also im Stehen und im Dauerlauf laufen an so einem großen Tisch, die Fahnen legen für die Ministerien, so riesige Fahnen, musste ich zusammen. Ich war fix und fertig, Schürze an.
Und dann kommt eben diese Wärterin und fordert meine Oma auf, dass sie ihr folgen soll.
Ich musste vorgehen und so, und dann sagt sie rechts rum, links rum und so und dachte, es geht doch zum Besucherzimmer. Ich dachte, was soll denn das?
Und das ist nicht irgendeine Wärterin. Sie hat meine Oma schon oft in schwierige Situationen gebracht und ihr zum Beispiel immer wieder vorgeworfen, dass sie als Hausfrau in der DDR faul gewesen wäre, weil sie nur vom Geld ihres Mannes gelebt hätte. Sie hat auch dafür gesorgt, dass meine Oma weniger Geld für ihre Arbeit bekommen hat als die meisten anderen Insassinnen. Meine Oma erwartet also, dass es nichts Gutes bedeuten kann.
Da geht die Tür auf, sitzt der Bodo da. Schon ewig nicht mehr gesehen. Sitzt er da plötzlich. Naja, und dann hieß es also, nur dass sie Bescheid wissen, umarmt wird nicht und geküsst wird auch nicht. Und wir saßen aber auch so weit, war ein großer Tisch zwischen uns, war als ziemlich weit auseinander.
Aus dem Nichts sieht meine Oma ihren Mann, mein Opa Bodo, wieder. Mein Lieblingsmoment aus ihrer ganzen Haftzeit. Plötzlich ist er wieder sein Gesicht, nachdem sie sich so lange gesehnt hat. Niemand hat sie über den Besuch informiert. Alles, was sie wusste, war, dass Opa Bodo schon vor einer Weile anleiern wollte, dass er sie besuchen darf, um die Zukunft von ihrem Sohn Andreas zu besprechen, der gerade die Schule beendet. Das hatte er meiner Oma in einem Brief geschrieben. Aber um ehrlich zu sein, hatte sie jetzt wirklich keine große Hoffnung, dass es klappt. Dass man das Opa Bodo am Ende doch tatsächlich erlaubt hat, liegt aber auch daran, dass er bis zu diesem Zeitpunkt im sogenannten Lager X in Berlin inhaftiert war und dort als erfahrener Arzt von der Stasi für medizinische Dienste in Anspruch genommen wurde. Deswegen hat er auch ein paar mehr Freiheiten bekommen und durfte zum Beispiel dieses eine Mal meine Oma besuchen. Natürlich unter Aufsicht schwer bewaffneter Männer. Und so steht meine nichtsahnende Oma nach Monaten der Trennung in einem dunklen Verhörzimmer in der Gefängnisburg auf einmal wieder ihrem geliebten Bodo gegenüber. Nicht küssen darf sie ihn nicht umarmen, nicht mal seine Hand halten. Und doch, er ist da.
Also es war eine Viertelstunde fast Normalität, ihn angucken und in Erinnerung behalten und immer wieder angucken. Und zum Schluss steht er auf und da haben die ja nicht geahnt, dass er so lange Beine hat und so lange Arme und so groß ist. Kommt er über den Tisch, zieht meinen Kopf rüber und gibt mir einen Kuss. Und die hat geschrien auseinander und raus und weg. Und das war der Besuch von Bodo.
Da hat meine Oma eigentlich schon gesiegt. Aber so schön dieser Moment für sie auch war,
Meine Oma hat mir erzählt, dass es danach eigentlich für sie fast noch schlimmer war. Denn dieser kurze Augenblick des Glücks bei meinem Opa hat sie umso mehr fühlen lassen, wie sehr er ihr fehlt.
So bist du plötzlich wieder gefangen. Das war dann so plötzlich wieder normal. Das waren dann ganz schwere Tage, dass du dich dann wieder einfinden musstest. Ja.
Und wenn ich so drüber nachdenke, macht das für mich total Sinn. Weil da öffnet sich kurz ein Fenster in eine heile Welt, in das, was sein könnte. Und das wirft sie total aus der Bahn, gerade weil das Wiedersehen so schön ist. Die Wärterinnen führen meiner Oma immer wieder vor Augen, wie viel Macht sie über die Sträflinge haben. Man muss aufpassen, wenn man etwas Falsches gesagt hat, konnte man allein dafür schon zur Bestrafung in die Dunkelzellen gesperrt werden, wochenlang. Und hier in Hoheneck gibt es sogar etwas, das noch schlimmer ist. Die Wasserzellen. Ein Raum im Keller des Gefängnisses, der nicht nur kalt und finster war, sondern in den dann auch noch knöchelhoch Wasser gelassen werden konnte. Man musste dann oft tagelang in so einer feuchten Zelle komplett durchgeweicht stehen. Aber auch abseits von diesen Folterkammern, manche Wärterinnen sind auch einfach komplett gewalttätig gewesen.
Die eine wurde bei den Kriminellen der schwarze Hengst von Hoheneck genannt. Und die gehörte auch zu den Schlägern, die gerne geschlagen haben, geprügelt haben.
Wie aggressiv die Wärterinnen sein können, das bekommt meine Oma bei einer anderen Gefangenen in ihrer Zelle mit, als die aus der Isolationshaft zurückgekommen ist.
Und ich sage, und was ist mit deinen Oberschenkeln los? Also vom Knie bis zu den Pobacken dunkel, blau, rot geschlagen. Also wirklich Blutergüsse über den ganzen Oberschenkel bis oben hin.
Hier sind wir dann bei dem, was der Historiker Giesecke auch in der letzten Folge erklärt hat. Offiziell hat es in den 70er Jahren keine körperliche Gewalt mehr in den DDR-Gefängnissen gegeben. Die Realität sah in den Gefängnissen oft ganz anders aus. Die Angst, dass so etwas passieren kann, ist ständig präsent. Ich finde es beeindruckend, dass meine Oma all das durchgestanden hat. Die Haftbedingungen waren so heftig, dass viele das nicht ausgehalten haben. Manche sind an der Angst und der Sehnsucht zerbrochen, in Psychiatrien eingeliefert worden. Es kam immer wieder vor, dass Menschen sich in Stasi-Haft das Leben genommen haben. Meine Oma hat ja selbst in Rostock mit dem Gedanken gespielt. Wie ist da also meine Oma durchgekommen? Das habe ich sie natürlich gefragt. Und sie hatte immer wieder die eine Antwort. Und ich finde es interessant, dass die so simpel und nüchtern ist.
Entweder du hast einen starken Selbsterhaltungstrieb oder du hast keinen.
Und das weiß man erst, wenn man in so einer Extremsituation ist. Auch wenn es hart klingt, macht es irgendwie für mich total Sinn. Weil man hat in so einer Situation ja gar keine andere Wahl. Entweder man steht morgens auf und schlägt sich durch, oder man bleibt liegen und gibt sich auf. Sie akzeptiert ihr Schicksal. Etwas anderes bleibt ihr nicht übrig. Dass sie jetzt nun mal im Gefängnis ist und dass sie das nicht ändern kann. Wenn man immer dagegen ankämpfen würde, würde einen das verrückt machen.
Dann kannst du nicht schlafen. Und dann drehst du auch irgendwann durch oder wirst aggressiv. Oder du wirst dann nach Waldheim gebracht in die Nervenanstalt, wo du dann hier in diese Zwangsjacke kommst.
Meine Oma versucht, alles so anzunehmen, wie es ist. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Diesen Satz aus der Bibel sagt sie sich immer wieder. In diesem Modus wird für sie irgendwie alles erträglicher. Sie arbeitet, schläft, arbeitet, schläft. Sie funktioniert einfach, schaltet in einen Gefängnis-Survival-Modus. Aber klar, zehrt es auch an ihren Kräften. Und während meine Oma und ihre Gefängnisfreundinnen am ersten Weihnachten noch die Energie hatten, es sich so schön wie möglich zu machen, ist diese Energie 12 Monate später komplett verbraucht.
Also zweiten Heiligabend hatten wir diese Kraft nicht mehr. Da haben wir Mütter uns alle in die Betten verkrochen, damit keiner merkt, dass man weinte. Das steckte ja an, sonst weinten sie ja alle. Aber die haben ja alle unter ihrer Bettdecke geweint. Und dann Sehnsucht gehabt nach den Kindern natürlich, nach zu Hause.
Viele in der Zelle sind echt am Ende. Und meiner Oma geht es da nicht anders. Sie hat ihre Kinder jetzt beinahe 2 Jahre nicht mehr gesehen. Ihren Mann nur für einen kurzen Moment. Zu kurz, um Kraft zu tanken. Hinzu kommt, sie darf nur einmal im Monat einen Brief schreiben. Entweder an ihre Kinder oder an ihren Mann. Sie hat also so gut wie keinen Kontakt zu ihrer Familie. Sieht immer nur auf seltenen Fotos, wie ihre Kinder wachsen und immer erwachsener werden.
Und dann wollte ich natürlich ein Foto haben von beiden Kindern. Die waren 4 Jahre auseinander, war auch immer schwer. Da musste ich das alte abgeben und durfte eben für ein Vierteljahr das neue behalten.
Ach so, nur ein Vierteljahr
ein Foto? Immer nur ein Foto durfte ich haben.
Meine Oma sitzt da und spürt die Konsequenzen ihrer Flucht. Sie vermisst ihre Kinder, ihren Mann natürlich jeden Tag, aber an diesem Weihnachten kann sie den Schmerz kaum aushalten. Und in dieser tristen Stimmung am Weihnachtstag kommt plötzlich Trost von ganz unerwarteter Seite. Über die Lautsprecher in ihrer Zelle fängt Musik an zu spielen.
Und da singt plötzlich die Edith Piaf dieses Lied, »Nein, ich bereue nicht«.
Sowas passiert sonst nie. Über den Lautsprecher werden sie nur zur Arbeit gerufen und bekommen Anweisungen. Aber zu der Zeit macht eine junge Frau Praktikum im Gefängnis. Und die ist zu den Insassinnen nicht so hart wie die ganzen Wärterinnen. Und meine Oma vermutet, vielleicht wollte sie den Gefangenen ein Geschenk machen.
Ich bin hinten übergefallen in meinem Bett und habe gedacht, das schickt mir der liebe Gott, das war eins meiner Lieblingslieder. Und dass ich nicht bereue, das hat mich ja dann auch wieder gedacht, das ist für mich gesungen worden. Das macht mich stark, ich bereue auch wirklich, ich habe nichts zu bereuen. Mein Gott.
Trotz allem, was sie durchgemacht hat, trotz all dem Schmerz, in diesem Moment weiß meine Oma, ich bereue nichts. Für mich war es das wert. Was sie nicht weiß, im Hintergrund laufen da schon die Vorbereitungen für ihre Freilassung. Verwandte im Westen haben von der Inhaftierung natürlich mitbekommen und setzen sich dafür ein, dass Oma Gunni und Opa Bodo freigekauft werden. Und das ist vielen heute, glaube ich, gar nicht so bewusst. Die DDR hatte sogar Interesse daran, ihre politischen Häftlinge gehen zu lassen. Wie das kam? Das hat unser DDR-Experte Jens Giesecke erklärt.
Ja, die Bundesregierung und die DDR-Regierung haben seit 1962 ausgehandelt, dass gegen Geldleistungen politische Häftlinge, die in DDR-Gefängnissen saßen, freigekauft werden konnten.
Und das hat die Bundesregierung in Westdeutschland richtig viel gekostet.
Am Anfang waren das 40.000 D-Mark pro Gefangener. Später ist das dann auf 100.000 D-Mark pro Gefangener hochgesetzt worden.
Das war jetzt aber nicht so, dass der Westen sich aussuchen konnte, wen er freikauft, sondern sie konnten der DDR nur Vorschläge machen und Listen vorlegen, aus denen dann ausgewählt wurde. Auf wen die Wahl gefallen ist, dahinter haben oft strategische Überlegungen gesteckt, weil dieser Deal war für das Regime auch eine Gelegenheit.
Leute, die erwartbar nicht wieder in die DDR-Gesellschaft integriert werden zu können, also die einfach auch weiterhin ihren Mund aufmachen würden, die loszuwerden.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn meine Oma da auch dazu gezählt wurde. Bei ihr könnte vielleicht aber auch noch etwas anderes eine Rolle gespielt haben. Ihr Name steht nämlich auf einer Petition von Amnesty International, bei der Unterschriften gesammelt wurden, um ihre Freilassung zu bewirken. Da wurden sogar Zettel verteilt, auf denen man ein Foto von ihr sehen konnte. 40.000 Unterschriften sind da zusammengekommen. Dadurch gab es natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit für sie. Und sowas macht auch Druck auf die Politik. Gerade beim DDR-Regime, das zu der Zeit großes Interesse hatte, dass die DDR von außen wie ein funktionierender, demokratischer Staat wahrgenommen wird. Wäre meiner Oma also etwas in der Haft passiert, hätte das in den Medien die Runde machen können. Sowas wollte das Regime natürlich vermeiden. Es waren am Anfang eher vereinzelte Leute, die freigelassen wurden. Also meine Oma hatte da echt Glück. Aber später wurden es dann immer mehr, die freikamen.
Und man muss dann auch sagen, dass sich mindestens seit den 70er Jahren, eigentlich in den 80er Jahren, so eine gewisse Routine dabei herausbildete.
Zwischen 1963 und 1989 verkaufte die DDR mehr als 30.000 Gefangene und nahm so mehrere Milliarden D-Mark ein. Irgendwann war die DDR nämlich so runtergewirtschaftet, dass sie auf das Geld angewiesen war. Die Freiheit bahnt sich da schon an. Nur, das weiß meine Oma wie gesagt noch gar nicht, und es liegen auch noch einige harte Monate Haft vor ihr. Und dann, plötzlich, brennt das Licht im Stasi-Büro wieder. Am 24. September 1975, an einem Mittwoch, kommt Oma Gunni frei. Sie wird wieder in der Arbeit aufgerufen, diesmal von einer anderen Wärterin, mit der sie sonst fast nie Kontakt hatte.
Und draußen sagte sie mir dann, sie können sich fertig machen, sie gehen auf Transport. Oh, und dachte ich, das wird ja aufregend. Und da habe ich dann noch schnell auf meinem Bett verteilt, das bisschen, was wichtig war, mein Heft mit Gedichten und Zitaten, schnell jemanden zugesteckt und meine Seife, also alles so ein bisschen verteilt für die. Ich wusste, dass die unter mir Licht keinen Kamm hatte.
Sie sieht andere Frauen, die schon vor Freude weinen.
Und ich dachte nur immer bloß sachte, hoffentlich werden wir hier nicht jetzt getäuscht.
Aber es geht wirklich raus. Zwar nicht sofort, sie müssen noch für 2 Wochen in ein Übergangsgefängnis in Chemnitz, in dem alles für die Ausreise vorbereitet wird. Aber dann steigen sie wirklich in einen Bus.
Ja, und dann fuhr der Bus in den Wald und auf einen Platz drehte der um, hatte plötzlich eine westdeutsche Nummer, das war also kurz vor der Grenze. Und das war ja sowieso einer, der von Westdeutschland gekommen ist. War nicht mehr mit Ostnummer, sondern mit Westnummer. Und dann fuhren wir eben weiter durch den Schlagbaum.
Aber als meine Oma da im Bus Richtung Westen sitzt, bleiben trotzdem 3 Fragen offen. Die vielleicht wichtigsten Fragen überhaupt. Was ist mit Bodo? Was ist mit den Kindern? Wie kommen die jetzt in den Westen? Weil erstmal fährt Oma Gunni allein über die Grenze. Zurück nach Westdeutschland, wo sie ihre Jugend verbracht hat. Der Ort, an dem auf sie die Freiheit wartet.
Nach diesen Jahren der Qual und der Sehnsucht war das natürlich der Wahnsinn.
Nur diese Freiheit, die wird sich ganz anders anfühlen, als sie sich das vielleicht vorgestellt hat.
Ich konnte nicht schlafen, ich fing an zu rauchen. Ich rauchte nicht aus Genuss, sondern bis mir schwindelig wurde. Und dann die Kinder immer noch in Rostock zu wissen, da hatte ich auch nicht mehr diesen Selbsterhaltungstrieb.
Das war Folge 7 von Oma lass reden. Der Weg in die Freiheit. Ein ARD-Podcast von Das Ding, vom SWR, in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren sind Maxim Landau und Magdalena Puls. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller, Schnitt und Soundproducing Jan Patschek, Komposition Benjamin Hien, Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander, Podcast-Cover Julia Kaiser, Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. Liebe Oma, auch hier möchte ich wieder als Dankeschön mit einem Zitat von Viktor Frankl enden. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen.
Und wie lange seid ihr verheiratet jetzt schon?
Bruder, das musst du wissen.
Ja, also jetzt sind wir also 67 Jahre.
67 Jahre verheiratet.
Krass.
Ja. Und ein Hochzeitstag schöner als der andere, nicht Bruder?
Das kann man wohl sagen. Besonders der in der Haft.
Nein.
Wir gegenüber saßen.
Nein, das ist jetzt wieder zynisch. Nein.
Was war Ihr schönster Hochzeitstag?
Der erste.
Nein.
Auch wenn meine Oma als kleiner Digital Native mit ihrem Photoshop-Programm ihre geliebten Orchideen bearbeitet, kommt hier ein Podcast-Tipp, der wirklich alles bedient, wenn man sich mit unserer heutigen crazy Welt auseinandersetzen möchte. In Musste durch mit Levi und Fabi nehmen euch Levi Pennell und Fabian Raschagai mit in ihr echtes Leben. Jede Woche sprechen sie über das, was hinter der Social-Media-Fassade stecken kann. Zukunftsängste, Druck, Identität, erwachsen werden. Aber es kann auch mal lustig werden, denn es geht natürlich auch um Rabbit Holes oder skurrile Alltagsszenen. Die beiden reden eigentlich über alles, was wehtut und machen trotzdem Witze drüber. Also, wenn du dich manchmal lost fühlst und trotzdem lachen willst, Musste durch ist dein Podcast.